Hallo und herzlich willkommen zurück bei Litra, der Literaturreview aus der ZHDK. Ich bin Laila und ich habe heute Marie bei mir. Hallo Marie.
Hallo liebe Laila, schön, dass ich da sein darf.
Schön, dass du da bist. Die heutige Geschichte ist ein ziemlich passender Anschluss an die letzte Folge von Caro und Susanna. Da ging es nämlich um Feminismus und Emanzipation, worum es auch heute geht. Aber ich glaube, es wird heute ein bisschen wilder.
Ja, ich glaube, so viel kann man versprechen. Es geht ziemlich heiß her. Das Buch, das ich heute mitgebracht habe, ist nämlich ein feministischer Thriller und gleichzeitig ein echter Partyroman. Deshalb habe ich uns auch was Feines zum Anstoßen mitgebracht. Hast du Lust auf ein bisschen Champagner?
Oh, what a question.
So, voilà.
Dankeschön.
Hey, dann würde ich sagen, cheers.
Cheers. Dann gehen wir aber doch mal vom Champagner zum Buch. Der Titel des Buches ist Ruhm für eine Nacht und geschrieben hat es Carla Henkel. Du hast eine ganz spezielle Verbindung zu diesem Buch, richtig?
Ja, das stimmt. Also mich verbindet damit definitiv nicht nur eine Lektüre. Ich glaube, insgesamt waren es vier. Ich bin quasi die glückliche Lektorin des Buchs und habe die deutsche Übersetzung von Verena Keltling überarbeitet.
Dann werde ich sagen, du kennst das Buch wohl in- und auswendig.
Ja, das kann man, glaube ich, so sagen.
Gut, dann werde ich aber auch sagen, es ist ein gutes Zeichen, dass du immer noch über dieses Buch sprechen möchtest.
Ja, genau, weil ich fand Ruhm für eine Nacht auch echt beim x-ten Korrekturlesen noch nicht langweilig und hoffe natürlich, dass ich dich und unsere ZuhörerInnen mit meiner Begeisterung heute anstecken kann.
Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Es ist nämlich auch eine spannende Autorin, soviel ich weiß. Aber ich würde sagen, widmen wir uns zuerst vielleicht mal ein bisschen dem Inhalt. Also worum geht's denn?
Die Handlung ist ziemlich komplex und echt voller Plot-Twist, was es halt recht aufregend macht, aber umso schwerer zusammenzufassen. Ich werde es aber probieren, natürlich ohne zu viel zu spoilern. Die Protagonistinnen des Buchs sind Zoe und Hayley, zwei New Yorker Kunststudentinnen, beide Anfang 20 und sie kommen für ein Auslandssemester nach Berlin. Zoe sucht dort vor allem Abstand zum Tod von ihrer besten Freundin Ivy und Hayley strebt nach Ruhm und Aufmerksamkeit und möchte eine Legende werden, wie ihr Idol Andy Warhol. Und erstmal kommt aber alles anders, als sie sich das erhofft haben, denn sie haben kaum Unikurse, sie haben Schwierigkeiten, Anschluss zu finden, der Berliner Winter macht ihnen zu schaffen und ja, im Endeffekt verbringen sie ihre Tage betrunken oder dann eben verkatert in ihrer Wohnung, die ihnen die Krimi-Autorin Beatrice Becks untervermietet hat. Und schon bald machen die beiden aber eine recht unheimliche Entdeckung, denn sie finden heraus, dass Beatrice sie beobachtet, um ihr Leben als Vorlage für ihr neues Buch zu verwenden. Und die beiden kriegen erstmal ziemlich Angst, darin als völlige Versagerin verewigt zu werden und beschließen dann, ihr Narrativ selbst in die Hand zu nehmen und Beatrice einen würdigen Plot zu liefern. Kurzerhand eröffnen sie einen Club in ihrer eigenen Wohnung, wo sie dann wilde Partys schmeißen und schnell zum Stadtgespräch der Künstlerinnen-Szene werden. Nach und nach gerät das aber etwas außer Kontrolle, denn die Grenzen zwischen Performance und ihrem wahren Leben verschwimmen immer mehr und sie kriegen die Story irgendwie nicht mehr zu fassen, bis das Ganze dann eskaliert und auch ein blutiges Ende findet. Aber hier möchte ich noch nicht so viel verraten.
Crazy, das hört sich echt ziemlich wild an. Gibt es denn da irgendwelche Parallelen zu Carla Henkels Leben oder zu ihrer Biografie in general?
Ja, schon. Also Carla Henkel ist erstmal selbst auch Amerikanerin. Sie lebt aber seit über 10 Jahren schon in Berlin und kennt die Schauplätze und die Szene also ziemlich gut. Jetzt arbeitet sie dort als Performancekünstlerin, Regisseurin und Dramatikerin. Aber das erste Mal in Berlin war auch sie 2008 und zwar auch für ein Austauschjahr als Kunststudentin. Und einige Anekdoten aus ihrer eigenen Studienzeit sind da auf jeden Fall mit eingeflossen. Sie war mal im Empathy When Podcast zu Gast und da hat sie das folgendermaßen erklärt.
The shape of things is kind of the shape of how I moved here, but the inside is kind of all not real.
Also, es gibt auf jeden Fall Parallelen aus ihrem eigenen Leben, aber derart Dramatisches wie Zoe und Hayley ist ihr zum Glück nicht passiert.
Okay, mega spannend. Aber so wie ich das jetzt rausgehört habe, macht sie sonst eigentlich eher andere Kunst? Wie kam es dann dazu, dass sie einen Thriller schrieb?
Das hat sie im Empathy When Podcast eigentlich auch ganz schön erklärt, weil sie sagt, dass sie schon immer gern Prosa geschrieben hat, aber irgendwie Zeit brauchte, bis es gut genug war, um es veröffentlichen zu können. Und mit Other People's Clothes, so heißt die Originalausgabe, wollte sie ein Buch schreiben, das überall funktioniert. Also quasi ein Airport-Novel, denn zu der Zeit war sie recht ausgelaugt von all den nischigen politischen Theaterstücken, die sie so produziert hat. Und sie erklärt es so.
I want to write something that like has the rhythm of a pop song. It's manipulative, you know, it's like anyone can read it because you don't need to know that much because it's already carrying you. And I love thrillers. I grew up on Carl Hiaasen and like my family's all from the South. So like there's this sort of beach read universe that I think I grew up next to. And so I was able to put in a lot of stuff about our work and performance and photography and all these things. But I think because it's packaged in this thriller, it's like there's this joy to it, so that it can just kind of roll along. I don't know if that makes sense.
Und hast du das Gefühl, das ist dir gelungen?
Ja, definitiv. Also das Buch ist mega zugänglich geschrieben und auch irgendwie total atemlos. Also man fühlt sich beim Lesen manchmal so berauscht, wie Zoe und Hayley es halt auch die ganze Zeit sind. Das ist eigentlich ganz passend.
Okay, cool. Ja, dann werde ich sagen, hören wir doch mal rein. Du hast uns ja einen kleinen Ausschnitt aus dem ersten Kapitel mitgebracht.
Ja, genau. Also vielleicht ganz kurz zur Orientierung. Der Roman hat drei Erzählebenen. Der Hauptstrang spielt in der Vergangenheit, also zur Zeit des Auslandssemesters in Berlin. Und ist versehen mit Rückblenden in Zoes Schul- und Studienzeit in den USA, also quasi dem davor. Und den Rahmen bildet Zoes Situation in der Gegenwart, also im Danach. Und da spielt auch die folgende Szene. Zoe befindet sich dort gerade in einer psychosomatischen Klinik und ist in einer Therapiesitzung mit ihrer Psychologin Frau Klein.
Frau Klein liebte das Wort Paranoia und ließ jede Silbe wie einen Tischtennisball aus ihrem feuchten Mund flutschen. Sie war Anfang 40, kleidete sich aber, als wollte sie sich schon auf den Ruhestand vorbereiten. Ihre Kleider glichen Kartoffelsäcken und ihre Haare hatten die schmutzig-braune Farbe toter Wildtiere am Straßenrand. Wir hatten inzwischen viele Stunden miteinander verbracht und ich war mir sicher, dass sie nur durch mich lebte. Dass sie die Leere ihrer eigenen Existenz mit meinen Antworten und Traumata füllte. Dass sie mir Informationen entlockte, die sie irgendwann an die Boulevardpresse verkaufen oder in einem Enthüllungsbuch ausbreiten würde.
Ja, ich finde, der Ausdruck zeigt eigentlich schon ganz schön, was mir eben an der Erzählerinnenstimme ganz gut gefällt. Einmal die fast filmischen Bilder, die man beim Lesen vor Augen hat. Also der Roman wird gerade als Serie verfilmt und ich finde, das kann man sich echt gut vorstellen. Diese filmischen Bilder kommen eigentlich vor allem durch diese starken Vergleiche zustande. Und was mir auch noch mega gut gefällt, ist dieser Sarkasmus der Ich-Erzählerin. Also ich finde, man hat das Gefühl, Zoe guckt mit so einem spöttisch amüsierten Lächeln auf ihr Vergangenheits-Ich und ja, das gefällt mir auch ganz gut.
Ja, ich kann mir auch mega gut vorstellen, dass gerade so dieser Sarkasmus irgendwie noch einen nicen Kontrast zu der eher düsteren Handlung irgendwie bietet.
Ja, total. Das bringt irgendwie eine gewisse Leichtigkeit in das Ganze. Und Zoe ist auch eigentlich eine total unsichere Figur. Also nach außen hin wirkt sie überhaupt nicht schlagfertig. Und in ihren Gedanken hat sie aber eigentlich immer schon ein Urteil über ihre Umwelt parat. Also sie kommentiert eigentlich ununterbrochen, was sie so sieht und teilt ganz viele Sinneseindrücke mit den LeserInnen. Was einem auch hilft, ihren überforderten Blick auf die Welt nachvollziehen zu können. Und manchmal wird sie ein bisschen klischiert in ihren Beschreibungen, also vor allem, wenn es ums Berliner Stadtbild geht oder um die Kunstschule oder das Verhalten der amerikanischen Expats. Aber es passt irgendwie in diesem Übertriebenen ganz gut zu ihrem Geltungsbedürfnis, was recht ausgeprägt ist, und eben auch zu dieser insgesamt total skurrilen und lauten Geschichte. Ja, ein letzter Punkt, der mir echt sehr gut gefällt, ist vielleicht aber auch ein persönlicher Favorit, ist, dass sich Zoe irgendwann als unzuverlässige Erzählerin herausstellt.
Okay, verstehe. Aber das macht es ja dann natürlich auch spannend irgendwie.
Genau.
Und du hast ja nicht nur mit Carla Henkels Original gearbeitet, sondern vor allem mit der deutschen Übersetzung. Und ich kann mir vorstellen, dass es gar nicht so einfach ist, den den Stil, den du ja als sehr eigen beschreibst, in eine andere Sprache zu übertragen.
Ja, total. Das ist natürlich immer das Komplizierte und die Herausforderung an der Übersetzung. Ich finde vor allem, dass es im Deutschen echt häufig etwas bemüht klingt. Vor allem, wenn sich die ProtagonistInnen im Original eher jugendsprachlich ausdrücken, was halt bei Other People's Clothes auf jeden Fall auch der Fall ist. Aber ich finde, dass das Verena Kilching echt gut gelungen ist, insbesondere in den Dialogpassagen, weil sie traut sich irgendwie an den richtigen Stellen auch mal weit genug vom Original wegzugehen, um irgendwie eine funktionierende Lösung zu finden. Zum Beispiel bei Wortwitzen oder diesen ganzen Vergleichen, wie eben schon erwähnt, bei denen es einfach nicht klappt, die wörtlich zu übersetzen. Und an anderen Stellen lässt sie dann aber auch mal einen Anglizismus stehen, zum Beispiel bei den popkulturellen Referenzen. Und das ist irgendwie ein schöner Kontrast zu all den deutschen Begriffen, die sich nämlich im Original finden, weil halt der Schauplatz Berlin ist und die beiden Protagonistinnen auch immer besseres Deutsch lernen. Und diese Begriffe fallen halt in der deutschen Übersetzung aber logischerweise einfach weg.
Du hast uns das Buch ja als feministischen Thriller mitgebracht. Wie hast du das genau gemeint?
Das stimmt. Die Bezeichnung stammt allerdings nicht von mir, sondern von der Journalistin und Autorin Nina Kunz. Ich würde mich dem aber total anschließen. Also einerseits gibt es einfach sehr viel Raum für Flinterpersonen, also männliche Figuren spielen eigentlich nur Nebenrollen. Und auch für ihre Kunst sucht sich Zoe weibliche Vorbilder. Also zum Beispiel die Dadaistin Hannah Höch spielt eine ganz große Rolle oder auch Virginia Woolf. Und ja, neben all den Themen, die für Anfang 20-Jährige zeitlos aktuell sind, also Hedonismus, Selbstfindung, Freundinnenschaft, Essstörung, Drogen, Exzess, der Umgang mit Trauer und mit Liebe, ist das Buch eben auch die Geschichte einer queeren Emanzipation, deshalb dieser feministische Thriller.
Ruhm für eine Nacht spielt ja aber 2008 und 2009. Findest du, man spürt das irgendwie beim Lesen?
Ja, auf jeden Fall. Also, damit ihr euch mal ein bisschen in diese 2000er zurückfühlen könnt, habe ich mal eine kleine akustische Zeitreise vorbereitet für dich und unsere ZuhörerInnen. Are you ready?
Ja, let's go.
Where is she, babe, Serena?
And who am I? That's
not a heartless manipulator, concertante of sex. Sphinx of Perugia.
This woman has been through so much. She just seemed to be on top of the world just a few years ago, and this is just another huge blow.
There is much to hear. A 5.5-year-old journey that began in a Seattle suburb and ended with Amanda Knox becoming a global obsession.
One police officer on the scene last night said Spears appeared to be under the influence of an unknown substance.
One of the persons detained was Lindsay Lohan.
Paris Hilton was the first, the original celebutante, practically the inventor of that thoroughly modern phenomenon, being famous for being famous.
She had been driving the white Yukon, and she was under the influence of alcohol. Also in her pocket was a small amount of cocaine.
Okay, okay. Britney, Lindsay, Intro von Gossip Girl.
Ja, gut hingehört. Hayley ist halt total besessen von Boulevardmagazinen und Promi-Blogs und zu der Zeit werden dort eben ununterbrochen weibliche Körper bloßgestellt und bewertet. Also man sieht, wie sich Britney den Kopf rasiert, Lindsay Lohan betrunken am Steuer, Paris Hilton vs. Kim Kardashian und so weiter und so fort.
Und ich glaube, Amanda Knox habe ich vorhin auch noch gehört, oder?
Ja, genau, das ist auch noch ein sehr zentrales Ereignis für die Handlung, weil es eben so viele Parallelen zu Hayleys und Zoes Schicksal gibt. Also Amanda Knox stand damals unter Mordverdacht. Sie war Außerstudentin in Italien und soll ihre Kommilitonin und Mitbewohnerin Meredith umgebracht haben. Und das Ganze wurde halt von den Medien völlig ausgeschlachtet. Und in Ruhm für eine Nacht steht sie irgendwie als Negativbeispiel dafür, was es bedeutet, die Kontrolle über sein Narrativ zu verlieren. Ihr glaubt nämlich irgendwann niemand mehr, dass sie unschuldig ist. Und genau mit dieser Frage, wer eben die Fäden des Narrativs in der Hand hält, spielt das Buch auf allen Ebenen. Also Hayley und Zoe konstruieren eben diese Story, die sie als erzählenswert empfinden. Und darüber schreibt dann Beatrice und über all das schreibt dann Keller Hankel.
Ich würde sagen, wir haben jetzt so ein bisschen ein Bild bekommen, wo die Geschichte verortet ist, also Ende der Nullerjahre. Ist sie denn trotzdem irgendwie aktuell?
Ja, ich finde schon. Also die meisten Themen lassen sich echt auch mühelos auf heute übertragen, sind ziemlich gegenwärtig. Die FAZ beschreibt das Buch treffenderweise als Meta-Erzählung über die Aufmerksamkeitsökonomie und ich finde, das trifft es ganz gut, weil Es gibt zwar noch kein Social Media, wie wir es eben heute kennen, aber langsam nimmt dieses Inszenieren einer Persona für die Öffentlichkeit via Facebook und Co. eben irgendwie an Fahrt auf. Und auch Zoe und Hayley stehen vor der Frage, wie weit sie für eine gute Story gehen können und wollen. Denn sie müssen sich, wie eben die heutigen InfluencerInnen, auch fragen, wo sind die Grenzen der Kunstfigur und wie schafft man es, sich selbst nicht zu verlieren, wenn man sein eigenes Zuhause zur Bühne und sein eigenes Leben zur Performance macht.
Also ich finde, das klingt mega spannend. Und ich glaube, du hast ja noch eine zweite Passage aus dem Buch mitgebracht.
Ja, genau. Also in diesem zweiten Ausschnitt, den ich ausgesucht habe, besucht Zoe Hayley gerade in der Bar, in der sie arbeitet. Und ihr Verdacht, von Beatrice beobachtet zu werden, hat sich gerade endgültig bestätigt und die beiden schmieden nun ihren Plan.
Wenn Beatrice dieses Buch schreibt, Hayley zeigte auf sich selbst, dann auf mich und schließlich wieder auf sich, werden wir als komplette Versagerinnen verewigt. Wir müssen spektakulär werden. Und wie soll das gehen? Es wird eine Performance. So ähnlich wie damals im Studio 54 oder in Warhol's Factory oder Max's Kansas City. Wir wohnen in einem Ballsaal und haben keine Nachbarn. Wir könnten die geilsten Partys schmeißen. Und über diese Partys wird dann ein Buch geschrieben. Wie beim großen Gatsby. Das wird spektakulär. Ihre Idee überraschte mich. Du willst einen Club in unserer Wohnung aufmachen? In Beatrices Wohnung? Sie sah mich mit ihrer puritanischen Entschlossenheit an. Ja, ich habe gestern den ganzen Tag damit verbracht, mir alles genau zu überlegen. Aber du weißt schon, dass der große Gatsby nicht gut ausgeht, oder? Ich weiß. Unsere Geschichte schon.
Gut, also ich glaube, ich kann mir ziemlich gut vorstellen, dass einem bei diesem Buch alles andere als langweilig wird. Vielen Dank, dass du heute meine Gästin warst, Marie.
Sehr, sehr gerne. Es hat mir großen Spaß gemacht und ich hoffe, du und auch unsere Zuhörerinnen sind gespannt, wie es mit Hayley und Zoe weitergeht.
Also ich auf jeden Fall. Und nochmal als Hinweis für alle, die weiterlesen möchten. Heute ging es um Kalla Henkels Ruhm für eine Nacht. Erschienen ist es beim Kein und Aber Verlag. Und ich würde sagen, schaltet auch gerne nächstes Mal wieder ein.
Auf jeden Fall. Da bringst nämlich du, liebe Laila, uns ein Buch mit. Ich bin schon sehr gespannt.
Das darf so sein. Also Drogen kommen auf jeden Fall auch wieder vor. Aber aus einer ganz, ganz anderen Perspektive.
Hey, super. Dann würde ich sagen, bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.
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 Amazing.
Amazing.
Wolltest du noch ins Mikrofon poppen?
Ach, den Sekt?
Mhm.